ARD Crime Time. Der True Crime Podcast. Exklusive Einblicke in spektakuläre Ermittlungen.
Wir erzählen dieses Mal gemeinsam mit einem Mann, der Opfer eines Säureattentats geworden ist. Er schildert selbst, wie er alles erlebt hat. Den Angriff, das, was danach passiert und wie er schließlich die Ermittlungen selbst in die Hand nimmt. Ein außergewöhnlicher Fall. Ich bin Felix Gebhardt, schön, dass Sie dabei sind. Willkommen zu ARD Crime Time, der Podcast über wahre Kriminalfälle. Dr. Bernhard Günther lebt mit seiner Familie im Rheinland, in der kleinen Stadt Hahn, auf halber Strecke zwischen Düsseldorf und Wuppertal. An diesem Morgen im März 2018 verlässt er das Haus zum Sport machen.
Wir haben hier so eine Gruppe von Wochenendläufern. Das waren Freunde oder Bekannte aus dem Hahner Umfeld. In der Laufgruppe sind wir um 8:30 losgelaufen und kamen dann nach 10 Kilometer Strecke ungefähr eine Stunde später an den Ausgangspunkt zurück. So circa 300 Meter von unserem Haus entfernt ist der letzte Mitläufer, der mit mir bis dahin noch gelaufen ist, in die andere Richtung abgebogen, zu sich nach Hause. Und ich eben in Richtung meines Zuhauses und war dann halt die letzten 300 Meter allein.
Auf dieser Strecke wird Bernhard Günther angegriffen.
Als ich so in der Mitte dieses Weges war, der ist, würde ich sagen, so circa 100 Meter lang, hörte ich plötzlich schnelle Schritte hinter mir. Ich habe mich dann über meine Schulter umgedreht und gesehen, dass von hinten jemand im Sprinttempo, also deutlich schneller als ich, auf mich zugerannt kam. In dem Moment wurde ich von jemandem, der mir von vorne den Weg abschnitt, den ich aber nicht gesehen hatte, weil ich ja über die Schulter nach hinten geblickt hatte, aufgehalten und dann zu Boden gebracht. Es war auffällig, dass es relativ sanft war oder gekonnt, wie auch immer. Also es war jetzt nicht eine, sagen wir mal, plumpe Gewalteinwirkung, indem man mich einfach umgehauen hat. Die Hoffnung war, dass sie vielleicht nur das Handy wollen, ja, oder Geld.
Er will schreien, nach Hilfe rufen, aber vergeblich. Bernhard Günther wird der Mund zugehalten.
Ein Gefühl, wie man es nennen will, des Kontrollverlusts oder der vollkommenen Hilflosigkeit oder des Ausgeliefertseins. Also etwas, was, glaube ich, für die meisten von uns ein sehr, sehr unschönes Gefühl ist. Ja, wenn man das Gefühl hat, das eigene Schicksal liegt jetzt völlig in der Hand von irgendwelchen anderen Leuten, die offensichtlich nichts Gutes mit einem vorhaben. Dann wurde ich am Boden fixiert, während ich so halb seitlich am Boden lag, also so auf der rechten Körperseite, aber immer noch leicht nach oben geneigt, weil ich halt sehen wollte, was passierte. Und dann sah ich, dass die andere Person ein Glas in der Hand hatte, was sie dann öffnete und dann eine Flüssigkeit aus dieser großen Öffnung über meinen Kopf goss. Das war ein ganz starker, brennender Schmerz. Und in dem Moment habe ich versucht, mich halt wegzudrehen, aber das war zu spät, um jetzt dem irgendwie auszuweichen oder so. Das wäre auch nicht möglich gewesen.
Bernhard Günther schleppt sich schwer verletzt nach Hause. Und wie es dann für ihn weitergeht, das beleuchten wir hier im Podcast ARD Crime Time, das Säureattentat. Zu Gast dieses Mal Igor Hartmann und Daniel Remsberger, die den Fall als Autor und Regisseur aufgearbeitet haben. Herzlich willkommen bei uns.
Hallo Felix.
Hallo, vielen Dank.
Wir sehen eure dreiteilige Dokumentation in der ARD Mediathek. Den Link finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in den Shownotes. Da kommen Sie direkt zu diesen Filmen. Es ist Sonntag, an einem Sonntag im März 2018. Da wird Bernhard Günther mit einer Flüssigkeit übergossen. Er hat uns das gerade selbst erzählt, von diesen starken Schmerzen berichtet nach diesem Angriff. Für mich, das ist schon kaum vorstellbar, wie er sich überhaupt da nach Hause schleppen konnte. Erzählt uns doch mal, wie geht es dann weiter?
Ja, also die Angreifer haben, nachdem sie ihm die Säure ins Gesicht gegossen haben, relativ schnell von ihm abgelassen und sind geflüchtet. Und er hat uns so gesagt, dass er sich dann in so einem Panik- und Überlebensmodus befand und einfach reagiert hat und für ihn zum Glück richtig reagiert hat. Er ist dann relativ schnell nach Hause. Der schnellste Weg ins Haus war durch die Garage. Da musste man jetzt nicht groß mit dem Schlüssel noch was fummeln. Dann war er relativ schnell in der Küche. Und seine Frau war nicht da, die war in Köln und er ist dann sofort zum Waschbecken und hat angefangen, sich das abzuwaschen, was ihm da ins Gesicht gegossen wurde. Und bis zu diesem Zeitpunkt wusste er noch gar nicht, was das überhaupt ist. Es ist ein Reizgas, hat er am Anfang vermutet. Es war ja ein starkes Brennen, das war dieses Indiz, was er hatte. Das muss irgendetwas sein, was mir auf jeden Fall Schaden zufügt.
Konnte er den Notruf wählen?
Er hat den Notruf selber gewählt und als erstes kam ein normales Notrufteam, sage ich, so ein Erste-Hilfe-Team, die im Anfang auch nicht genau wussten, was ist es jetzt? Die haben dann erstmal das gemacht, was sie aus der Sicht von dem, was sie davor fanden, erstmal immer machen würden. Das Interessante war aber, dass alle so einen Schwefelgeruch wahrgenommen haben. Also war schon eine Vermutung da, in welche Richtung das gehen könnte. Es wurde dann ein Spezialkommando der Feuerwehr gerufen und das sieht man in der Doku auch gut. Die sind dann mit Spezialanzügen ausgestattet und gehen einfach professionell vor, um rauszukriegen, was ist das? Und die haben ihn am Ende dann auch, es ging alles relativ zügig, in einen Helikopter verfrachtet und dann wurde er nach Duisburg geflogen in eine Klinik, die auf Brandverletzungen und auch auf Säureverletzungen spezialisiert ist.
Und dort kümmerte sich dann Professor Heinz-Herbert Hohmann. Im März 2018 ist er Chefarzt der Klinik für Hand- und plastische Chirurgie. Er kümmert sich um Bernhard Günther und behandelt ihn nach dem Anschlag.
Als er hier ankam, bestanden erhebliche Schmerzen im Bereich des Gesichtes. Das hat gebrannt wie Feuer. Und auch die anderen Stellen, die er verätzt hatte, also im Oberkörperbereich und auch am Arm, das war sehr, sehr schmerzhaft. Und man konnte sehen, schon bei der Aufnahme, die ja wenige Stunden nach dem Unfall hier war, was die Säure im Gesicht schon anfing anzurichten. Bei einer Säureverletzung, wie Herr Günther sie erlitten hat, ist es, dass sie dort praktisch eine Einwirkung haben. Und aus dieser Einwirkung entwickelt sich über Wochen letztlich das volle Ausmaß der Verletzung.
Das bedeutet, er kann jetzt auch nicht so bald wieder nach Hause, muss er also länger im Krankenhaus bleiben?
Was Professor Hohmann gerade schon gesagt hat, ist wirklich das Tückische und, ich sag mal so, Fiese von Säure. Bei einer Brandverletzung ist eine Einwirkung von Feuer und die ist in dem Moment beendet, wo das Feuer ausgeht. Und bei Säure fängt das eben erst an zu wirken, geht in die unteren Hautschichten und wenn man da nichts macht, das ist das Gefährliche. Und da kann man sich wieder glücklich schätzen, in einem Land zu leben, wo so etwas auch schnell behandelt werden kann, weil wir haben dort auch Fotos gesehen von Menschen aus anderen Ländern, die der Professor behandelt. Das sah wirklich grausam aus. Mhm. Und er muss etwa 2 Wochen im Krankenhaus bleiben und die Behandlung, die passiert in dem Moment, wo er ins Krankenhaus kommt, ist erstmal dasselbe, was er gemacht hat. Er wird intensiv weiter gespült an den Stellen mit Wasser, wo die Säure aufgetroffen ist. Dadurch kann man zumindest oberflächlich erstmal vieles verhindern, aber trotzdem ist die Säure schon in der Haut drin. Also die Säure neutralisieren, das ist das Entscheidende an der Stelle. Und dann folgen viele Behandlungen auch über die Jahre, sind es nach unserem Stand bis 12 Operationen, die er hatte. Und das sind wirklich Sachen, die wünscht man niemanden. Also Lidkonstruktionen, komplette Hauttransplantationen und ähnliches. Die Augenbrauen mussten transplantiert werden, also wie so eine Haartransplantation. Das Gesicht also wiederhergestellt werden.
Und liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben wahrscheinlich auch das Bild zu dieser Podcast-Folge schon genauer angeschaut. Wenn man Bernhard Günther heute trifft, wie würdet ihr das denn beschreiben? Was ist von diesem grausamen Attentat heute noch sichtbar?
Naja, also das ist natürlich schon sichtbar, dass die Säure dort ihre Spuren hinterlassen hat. Man muss sagen, dass aber gemessen an der Schwere dessen, was dort passiert ist, das erstaunlich gut aussieht. Also Herr Dr. Günther hat uns auch erzählt, dass er praktisch morgens immer Make-up aufträgt, um sogenannte Scheckungen in der Haut so ein bisschen zu kaschieren. Aber das ist eben so Teil seines Alltags eben auch geworden, dass er nun viele Vorkehrungen treffen muss, eben auch in der Nacht praktisch Unterstützung eben braucht für die Augen, dass das alles nicht so schmerzhaft ist. Also das hat schon weithin Spuren hinterlassen über die äußere Erscheinung hinaus.
Sein behandelnder Arzt hat uns eben auch gesagt, neben der rein medizinischen Versorgung, also der Wiederherstellung, sagt er, ist es die psychologische Seite, darf man hier auch nicht vergessen. Wir alle wissen, wenn wir morgens in den Spiegel schauen, dann sehen wir uns. Und ein Säureopfer sieht plötzlich, man kann so sagen, jemand anderen. Da ist ein Gesicht, was er vorher nicht hatte, was er vorher nicht oder sie vorher nicht kannte.
Also nicht nur befremdlich für die Menschen, mit denen man täglich umgeht, sondern auch für sich selbst.
Auch für sich selbst, aber auch für die Angehörigen. Also der Professor Hohmann meinte, das ist wirklich, man muss fast beide Seiten gleich betreuen. Die Angehörigen, die jetzt mit jemandem zusammen sind, der sich verändert hat, und die Person selber, die jetzt in eine Art fremdes Gesicht schaut.
Bernhard Günther erzählt uns nun selbst, wie sich das für ihn angefühlt hat nach einer der ersten Operationen.
Nach der Lidtransplantation der ersten, also wo an beiden Augen beide Lider, Ober- und Unterlid, transplantiert worden waren, sind mir für circa eine Woche die Augen zugenäht worden, um halt diese Stelle völlig ruhig zu halten und eben nicht durch den ständigen Lidschlag die Gefahr zu haben, dass die transplantierte Haut nicht anwächst. Genau, das ist natürlich auch keine schöne Erfahrung. Das hätte halt auch böser ausgehen können. Also die Mediziner sagen, wenn man so hoch konzentrierte Säure verschluckt oder einatmet, dann kann so eine Säure dort relativ leicht zum Tod führen. Es haben sich in der Tat einige neue Routinen, insbesondere Morgenroutinen, für mich ergeben. Dazu gehört, dass ich diese Schutzkontaktlinsen trage, weil ich eben ansonsten doch häufiger starke Schmerzen an den Augen hätte.
Wir beleuchten diesen Fall in dem Bewusstsein, dass er mit großem Leid verbunden ist. Bernhard Günther hat uns selbst erzählt, wie er in der Nähe seines Hauses angegriffen wurde, zu Boden gebracht wird. Die Täter übergießen sein Gesicht mit einer Flüssigkeit. Was steckt nun hinter diesem Attentat und wie wurde das Ganze vorbereitet? Das sind so Fragen, mit denen sich nun die Ermittler und Ermittlerinnen beschäftigen. Was kommt denn bei den Untersuchungen am Tatort heraus?
Also die Situation am Tatort war, dass dort relativ wenig zurückgelassen wurde. Allerdings, wie sich später herausstellen wird, schon sehr entscheidende Sachen. Also die wichtigste Spur ist ein Konservenglas mit einem darüber gestülpten Latexhandschuh. Und in dem Glas ist ein Rest Flüssigkeit. Das ist auch das, was die Feuerwehrleute, die ich vorhin schon erwähnt hatte, gesichert haben. Und das war auch das, was den Geruch der faulen Eier erzeugt hat. Denn am Ende wurde festgestellt, es war 75-prozentige Schwefelsäure. Und Schwefelsäure ist wirklich, also von den Säuren, die man als Tatmittel benutzen kann, ein sehr hinterhältiges, ein sehr extremes Mittel. Und an dem Latexhandschuh, der über das Glas gestülpt wurde, da finden sich DNA-Spuren einer männlichen Person. Mhm. Das Problem ist aber, der Abgleich in Datenbanken bringt keine Ergebnisse. Die ganze Situation ist aber so, dass klar ist, die Polizei gründet eine Mordkommission und die Staatsanwaltschaft führt das Verfahren dann als versuchtes Tötungsdelikt.
Ihr habt versucht, für die ARD Crime Time Staffel das Säureattentat auch mit den Ermittlern zu sprechen. Wie seid ihr denn mit denen in Kontakt gekommen?
Ja, das war über die klassischen Wege zunächst, Pressestellen, die jeweiligen Ansprechpartner benannt, die Leute, mit denen wir gerne sprechen wollten, also die beiden damaligen Leiter der Mordkommission Säure. Ja, da wurde relativ schnell uns beschieden, dass unsere Interviewanfragen abgelehnt wurden. Wir haben das dann noch auf verschiedenen anderen Wegen versucht, mit den Personen in Kontakt zu treten. Haben auch nach anderen Ansprechpartnern gefragt, ob sich weiterhin jemand dazu äußern möchte zu den Ermittlungen. Aber das wurde leider ja alles abschlägig beschieden. Wir sind da bei der Polizei nicht weitergekommen.
Das ist an der Stelle natürlich auch ganz schön schwierig, weil man dann vielleicht auch überlegt, vermute ich, ob man überhaupt die ganze Geschichte so erzählen kann.
Naja, was interessant ist an der Geschichte ist, dass die Polizei selbst relativ transparent mit einem Teilabschnitt des Falls umgegangen ist. Es gibt eine polizeiinterne Publikation, die nennt sich Streife, die kann man auch im Netz finden. Daraus haben wir dann auch einige Informationen gezogen für unsere Dokumentation, wie eben die Ermittler vorgegangen sind, wie sich die Mordkommission zusammengesetzt hat, wie da dort gearbeitet wurde. Und wir hätten natürlich darüber hinaus aber noch ein paar Nachfragen natürlich gehabt. Die konnten wir leider nicht persönlich stellen. Wir haben dann unsere Fragen schriftlich nochmal übermittelt. Da wurde dann letztlich auch nochmal geantwortet, dass niemand zur Verfügung steht, um uns unsere Fragen zu beantworten. Und so blieb es dann leider bei dieser Leerstelle im Film. Wir hätten gerne auch natürlich die Position der Ermittler aus erster Hand verwendet, aber da niemand mit uns sprechen wollte, ging das leider nicht. Wir konnten dann schlussendlich mit der Staatsanwältin Janina Bachtenkirch sprechen. Sie ist seit 2022 für den Fall zuständig, hat den von ihrer Vorgängerin übernommen, die inzwischen Oberstaatsanwältin geworden ist. Und sie hat uns für ein Interview zur Verfügung gestanden, hat da dann auch Einblicke im Rahmen der Möglichkeiten gegeben, was so in Sachen Ermittlungen so aus ihrer Sicht geschehen ist. Und das ist wesentlich die Person, die uns ein wenig Einblick zu den Ermittlungen eben gegeben hat.
Und wir fanden das deswegen auch schade, weil von Seiten des Opfers Dr. Bernhard Günther ja ganz klar gemacht wurde, wie unzufrieden er ist mit der Arbeit der Ermittlungsbehörden. Und natürlich hätten wir uns da sehr für interessiert, einfach deren Standpunkt zu hören. Und finde es deswegen noch mehr schade, dass wir da nicht irgendwie mal die Gegenposition hören konnten oder die sich auch mal dazu geäußert haben.
Ihr seid aber mit dem Anwalt von Bernhard Günther ins Gespräch gekommen. Wer ist das?
Also der ursprüngliche Anwalt von Dr. Bernhard Günther, der ihn auch in den Prozessen vertreten hat, das war ein Anwalt namens Martin Meinberg, der leider im letzten Sommer überraschend verstorben ist. Aber der hatte schon eine ganze Weile mit einem Kollegen zusammengearbeitet, Sascha Kuhn. Und das war für uns ein Ansprechpartner, mit dem wir über den Verlauf der Prozesse, über den Verlauf der Ermittlungen dann sprechen konnten, weil der auch involviert war und der hat auch eine sehr wichtige Rolle gespielt, auf die wir dann noch zu sprechen kommen werden, die nämlich zur Lösung des Falls, man kann wirklich sagen, entscheidend beigetragen hat.
Und wir hören ihm mal zu, denn er beschäftigt sich natürlich jetzt genauso wie die Ermittler mit der Frage, welches Motiv könnte dahinter stecken, hinter dem Säureattentat. Machen wir jetzt gemeinsam hier im Podcast ARD Crime Time. Warum ist Bernhard Günther überfallen worden?
Was diesen Fall auszeichnet und so ungewöhnlich macht, ist tatsächlich das Tatmittel Säure. Das ist etwas, was wir in Deutschland tatsächlich sehr selten sehen. Die Tatausführung mit Säure, das lässt einen spontan eigentlich eher an Taten beispielsweise aus Indien, aus Pakistan denken. Da hat man das schon mal gelesen, da hat man das schon mal gehört, dass insbesondere gegenüber Frauen Säure als Tatmittel eingesetzt worden ist. Die Verwendung von Säure wird häufig mit Beziehungstaten in Verbindung gebracht, weil eben sehr viele der Taten, die mit Säure begangen werden, einen Beziehungshintergrund haben.
Sagt der Rechtsanwalt Sascha Kuhn. Igor, es gibt ein großes mediales Interesse in diesem Fall. Warum gibt es denn so viele Berichte und so viel Berichterstattung, nachdem dieses Säureattentat stattgefunden hat?
Bernhard Günther ist nicht das erste Opfer, das in Deutschland mit Säure angegriffen wurde. Aber seine berufliche Position, nämlich die eines Spitzenmanagers in der Energieindustrie, hat in den Medien schon relativ schnell auch hervorgerufen, dass man sich darüber Gedanken machte, ob dieses Attentat eben mehr ist als ein Angriff, der aus privaten Gründen oder der aus einer Beziehungstat heraus passiert sein könnte. Sondern dass es hier wirklich um etwas geht, das mit dem Business zu tun hat, in dem sich Bernhard Günther bewegt. Weil hier geht es um sehr viel Geld, hier geht es um große Unternehmen, hier geht es um Positionen. Da wurde sehr schnell gemutmaßt und auch geraunt natürlich, also wie es dann immer so ist. In den Medien nehmen auch Dinge dann Fahrt auf und da wurde sehr viel hin und her gemutmaßt.
Was ist denn genau seine berufliche Position?
Zum Zeitpunkt des Anschlags war Bernhard Günther Finanzvorstand bei der RWE-Tochter Innogy und Innogy stand kurz vor dem Anschlag, übernommen zu werden von E.ON. Das war aber der Öffentlichkeit zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Also eine Woche ungefähr nach dem Anschlag wurde bekannt gegeben, dass es Überlegungen gibt, dass RWE Innogy an E.ON veräußert. Und im Zuge dieser Vorbereitungen und Personaländerungen gab es da viel Bewegung auch im Unternehmen. Das war jetzt nicht an die große Glocke gehängt, aber bei einem Unternehmen dieser Größe, wenn da ein Verkauf ansteht, gibt es natürlich auch immer wieder Gerüchte und Spekulationen. Wir haben ja relativ viel Archiv uns auch angeschaut zu dieser Geschichte und zwei Tage nach dem Attentat berichtet der WDR beispielsweise von Mutmaßungen, dass es auch einen beruflichen Hintergrund gegeben haben könnte. Da wurde zum Beispiel noch überlegt, soll die RWE-Aktie davon tangiert werden? Geht es um Spekulationen an der Börse? Also das wurde schon relativ klar formuliert und das steht so ein bisschen im Kontrast zur Wahrnehmung von Herrn Dr. Günther, der gesagt hat, ja, hier hat sich sehr viel auf meinen privaten und ausschließlich privaten Bereich fokussiert und zu wenig im beruflichen Umfeld. Mhm. Es ist zwar nachvollziehbar, dass im privaten Bereich auch intensiv geforscht wird, einfach weil diese Säureangriffe oft einen Beziehungshintergrund haben, allein durch das Näheverhältnis. Das ist was anderes, wenn man jemandem Säure ins Gesicht schüttet, als wenn man ihn aus der Ferne irgendwie angreift. Aber das ist so allgemein gut, dass bei Säuregeschichten, wo man jemandem auch direkt gegenüberstehen muss, um das auszuführen, eine Nähekomponente immer noch eine Rolle spielt. Das mag also durchaus vielleicht schlüssig sein, dort auch zu recherchieren. Deswegen im privaten Bereich. Wir haben auch mit diversen Prozessbegleiterinnen und Journalistinnen gesprochen, die das Ganze verfolgt haben. Da hieß es auch, ja, durchaus auch schon nachvollziehbar, dass sich die Polizei diesem privaten Bereich widmet. Aber Fragen blieben eben offen, warum der berufliche Bereich nicht gesondert oder noch expliziter durchsucht wurde, zumal es zu einem relativ frühen Zeitpunkt von Herrn Günther eine Idee gab, dass es da doch einen beruflichen Zusammenhang geben könnte.
Für uns auch im Nachhinein ein Zeichen, dass die Polizei sich wirklich sehr nur im Umfeld des Tatorts bewegt hat, ist, dass die Plakate, die die Polizei selber aufgehängt hat, alle nur in Hahn in dem kleinen Umkreis des Wohnorts aufgehängt wurden. Also wirklich nur mit dem Ziel, dass da irgendwie jemand was gesehen oder gehört hat oder irgendwas dazu beitragen kann. Das hat sicherlich damit zu tun, dass man unmittelbare Zeugen suchte. Aber das irgendwie auszubreiten, ist von der Polizei aus nicht passiert. Das ist wieder so ein Punkt, den wir gerne von der Polizei gewusst hätten. Und das ist etwas, was wir leider nicht beantwortet bekommen haben.
Damit wir das nochmal ganz konkret verstehen, dieses Motiv, was ja in der Vermutung im beruflichen Bereich stecken könnte, was ist da ganz konkret die Vermutung, was könnte dahinter stecken?
Die Vermutung von Bernhard Günther ist, dass jemand ihn aus dem Weg räumen wollte, nicht durch Ermorden, aber zumindest so, dass er nicht mehr arbeitsfähig ist, um sich eine Chance auf seinen Posten zu ermöglichen. Und das ist das, was ihm im Kopf herumging. Und das ist das, was er auch den Behörden gegenüber geäußert hat, dass das seine Vermutung ist. Und das ist auch das, was ihn am meisten ärgert, dass ihn genau dieser Vermutung, zu der ihn die Polizei sogar aufgefordert hat, sich darüber Gedanken zu machen. Er sagte uns, die haben ihm wirklich mal gesagt, denken Sie frei nach. Lassen Sie Ihre Gedanken mal schweifen. Überlegen Sie alles. Also es gibt sozusagen kein Limit. Sagen Sie einfach frei heraus, was Sie denken. Und das kam ihm dabei in den Kopf. Und das ist seine Vermutung. Und der wurde aber aus seiner Sicht nicht genügend nachgegangen.
Welche konkreten Aufgaben, auch Verantwortlichkeiten, hat Bernhard Günther denn zum Zeitpunkt des Angriffs?
Also er ist der Chief Finance Officer, CFO dieses Unternehmens und verantwortet praktisch die ganze finanzielle Entwicklung. Also da gab es ganz schön Bewegung in diesem Unternehmen, so gegen Ende hin mit Entlassung des Vorstandsvorsitzenden und Ähnlichem. Also da war sehr viel Postengeschiebe.
Wie reagiert man da im Unternehmen jetzt auf dieses Attentat? Also wie gehen Sie auch mit Bernhard Günther selbst um?
Wir konnten mit dem Chefjuristen von E.ON sprechen und da haben wir wirklich erlebt, wie der uns das sehr emotional berichtet hat, dass das wirklich ein Schockzustand war. Also das ist über die Medien öffentlich geworden und sofort ging bei allen so im Kopf los, oh Gott, wer ist das? Irgendwie, man hörte erst so, da ist ein Manager aus der Energieindustrie überfallen worden. Wer könnte das sein? Als dann klar wurde, es ist jemand, den wir kennen, es ist jemand, den viele Leute kennen, war das wirklich ein Schockzustand, weil sofort, glaube ich, im Kopf ein Kino losging. Also ist es ein Attentat, was jetzt viele Leute treffen könnte, weil vielleicht jemand es abgesehen hat auf Energiemanager, aus welchen Gründen auch immer. Das hat wirklich zu so einer Schockstarre geführt, die aber genau in die Zeit fiel, wo es um diese Innogy-Übernahme ging. Also man musste weitermachen mit diesem Vorgang, der eine Woche später dann öffentlich wurde, mit dem Wissen, da ist jetzt so etwas passiert, womit wirklich niemand im Traum gerechnet hat.
Musik. Die Tatzeit ist ein Sonntagmorgen. Im Musikantenviertel der Stadt Hahn ist wenig los. Und somit gibt es nur einen Menschen, der eine Beschreibung der Täter abgeben kann. Bernhard Günther ist der Einzige, der die Männer gesehen hat.
Ich habe nicht beide Täter gleichermaßen detailliert erkannt. Von dem Täter, den ich zuerst gehört hatte, der von hinten kam, der hatte eine Kapuze auf. Ich konnte in dieser Kürze der Zeit, ich habe ihn vielleicht, weiß ich nicht, eine Sekunde oder zwei gesehen. Dunkler Teint, dunkle Haare, eine Form von Bart. Das war also nicht genug, um jemanden bei einer Gegenüberstellung zum Beispiel wiederzuerkennen. Anders ist das bei dem Täter, der mir von vorne den Weg abgeschnitten hat. Dem bin ich ja frontal in die Arme gelaufen. Als er mich dann stoppte und zu Fall brachte, habe ich halt genau in sein Gesicht geguckt. Das hat sich mir sofort eingeprägt, weil ich es so ungewöhnlich fand, denn es war ein sehr gepflegtes Aussehen.
Diese Beschreibung, vermutlich, hat er auch der Polizei gegeben. Was passiert mit seinen Angaben? Wird das von der Polizei genauer ausgewertet?
Also nach unserem Wissen, das haben wir von ihm und vom Anwalt gehört, ist damit nicht das passiert, was man vermuten würde, zum Beispiel eine Phantomzeichnung anfertigen zu lassen. Es wurden ihm wohl phänotypische Bilder vorgelegt, weil er hat diesen Mann als, ich würde mal sagen, eher osteuropäisch beschrieben. Und da wurden ihm wohl Bilder vorgelegt, die solche Personen abbilden. Und dann hat er da auf eins getippt, ja, aber da ist weiter nichts mit passiert. Auch wieder so eine Stelle, wo wir sagen, das ist wirklich irgendwas, das hätten wir gerne von der Polizei gewusst. Aber diese Frage haben wir auch schriftlich gestellt. Aber das ist uns bis heute unklar. Und eben leider keine Erkenntnis darüber gekommen, warum das nicht gemacht wurde, was ja eigentlich das Sinnvollste wäre.
Wenn wir mal davon ausgehen, dass die Täter dieses Attentat genau vorbereitet haben, möglicherweise haben sie den Tatort vorher genau ausgekundschaftet. Gibt es dafür irgendwelche Anhaltspunkte?
Ja, einer der entscheidendsten Anhaltspunkte ist, dass sie an einer Stelle gewartet haben, wo er immer langläuft. Das heißt also, die müssen gewusst haben, zu welchen Zeiten er ungefähr läuft, an welchem Tag er läuft, wo er langläuft. Wie gesagt, der Tatort ist ungefähr 100 Meter von seinem Haus entfernt und da ist er auch immer alleine dann weitergelaufen. Er hatte eine Laufgruppe und da haben die sich vorher immer getrennt und dieses kleine Stück, das war dann wirklich das, wo er alleine war und das kann man nur wissen, wenn man sich irgendwie vorher mit der Situation beschäftigt hat. Wir haben ja für unsere Dokumentation Luisa Hommerich interviewt, eine Investigativreporterin der Zeit, die einen sehr ausführlichen und auch viel beachteten Artikel geschrieben hatte über den Fall. Und die hat uns aus eigener Erfahrung so berichtet, wie sie so eine Observation machen würde mit einem Auto mit verdunkelten Scheiben. Und da muss man das in einer bestimmten Weise machen. Und dann ist es relativ simpel. Ob das die Täter so gemacht haben, keine Ahnung. Da er sie ja nicht kannte, können die da auch einfach als Spaziergänger rumgelaufen sein und geguckt haben.
Hat diese Polizei auch diese Untersuchung gemacht? Also hat sie geparkte Autos genauer angeschaut?
Na, die Polizei hat, das hat uns die Staatsanwältin erzählt, Janina Bachtenkirch, dass die Polizei sämtliche Videoaufnahmen der Umgebung ausgewertet hat, da aber nichts gefunden haben, was irgendwie nach den Tätern aussah. Und das unmittelbare Umfeld des Tatorts hat auch keine Kameras. Das waren dann so von Geschäften oder Ähnliches. Man hat aber ein geparktes Auto gefunden und das wurde, ich sag mal jetzt so ein bisschen über Umwege, ist man da auf eine mögliche Spur gestoßen, die Sinn macht, wenn man die Geschichte von RWE kennt, unter anderem was den Hambacher Forst betrifft. Das ist ja, glaube ich, vielen präsent, dass RWE Kohle abbaut und dafür natürlich auch, wie immer, große Gebiete gerodet werden. Und der Hambacher Forst wurde so ein bisschen ein Symbol davon, wo Klimaschützer dagegen protestiert haben. Und dieses Auto, was gefunden wurde, hat einen Zusammenhang mit einem möglichen Klimaschützer erbracht. Und an der Stelle kann man sich jetzt fragen, war es ein Racheakt an Bernhard Günther als Mitarbeiter oder als Manager von RWE, um ein Zeichen zu setzen?
Also könnten sich Klimaschützer radikalisiert haben und hinter diesem Attentat stecken. Verdichtet sich da diese Vermutung?
Die verdichtet sich nicht. Aus diesen Ermittlungen rund um den Hambacher Forst hatten sich 150 als extrem eingestufte Klimaaktivisten ergeben und keiner davon konnte mit diesem Auto in Zusammenhang gebracht werden.
Nun ist ja Bernhard Günther mit mehreren Leuten joggen gewesen. Haben diese Bekannten, diese Freunde irgendwas gesehen, irgendwas mitbekommen, bevor sie sich getrennt haben?
Nein, das ist leider nicht der Fall gewesen. Und ja, führt tatsächlich zu dem Dilemma, dass ausschließlich Bernhard Günther in der Lage gewesen ist, etwas zu den Tätern, zu den Phänotypen, zu Erscheinungsbildern zu sagen. Niemand anderes hat an diesem Sonntagmorgen etwas gesehen, beobachtet. Es wurde nichts aufgezeichnet. Niemandem sind auffällige Personen im Stadtbild aufgefallen. Nach allem, was wir wissen und was wir zu den Ermittlungen in Erfahrung bringen konnten, verlief das leider sehr schnell im Sande. Bernhard Günther war der einzige Zeuge.
Wie groß sind denn die Ängste und die Sorgen für die Familie von Bernhard Günther?
Man muss sich wieder vorstellen, 100 Meter vom Wohnhaus, also von dem Ort, wo man sich ja sicher fühlen will, wo man sein Zuhause hat, wo man seine Liebsten hat, da passiert etwas so extrem Schreckliches und man ist dem praktisch irgendwie schutzlos ausgesetzt. Und Bernhard Günther war auf einer Liste der Polizei, wie er uns erzählt hat, die ihn zu einer möglichen gefährdeten Person erklären. Und das führte aber nicht dazu, dass er jetzt besondere Schutzmaßnahmen hatte. Und plötzlich passiert das und man fühlt sich schutzlos, man fühlt sich ausgeliefert und denkt natürlich darüber nach, kommt jetzt nochmal jemand? Es hat vielleicht nicht ganz das geklappt, was sich die Attentäter vorstellten. Setzen die nochmal nach? Also solche Gedanken gingen der Familie durch den Kopf.
Das ist eine große Belastung für Bernhard Günthers Ehefrau, die sich nun in ARD Crime Time auch erstmals öffentlich äußert dazu, wie sie 2018 das Vorgehen der Behörden empfunden hat.
Das war für uns unbegreiflich und wir hatten einfach das Gefühl, dass hier nicht in jede Richtung geschaut wird. Ich hatte Angst um meine Familie und um meinen Mann und ich wusste einfach nicht, wie es weitergehen soll und was als nächstes passieren soll.
Der Überfall auf Bernhard Günther 2018 ist kein Einzelfall. Genauer gesagt, es ist nicht das erste Mal, dass er beim Joggen in der Nähe seines Hauses angegriffen wird. Schon 6 Jahre vorher, im Juni 2012, erlebt er etwas Ähnliches. Es ist wieder ein Sonntagmorgen. Bernhard Günther ist alleine unterwegs. Er joggt durch das Ittertal, ein Waldgebiet, das nahe an sein Zuhause grenzt.
Als ich dann dort einen Laufweg lief, sah ich weiter unten am Weg 2 Personen stehen. Es war nicht ersichtlich, was sie da machten, aber ich habe halt auch keinen Verdacht geschöpft. Und in dem Moment, wo ich an ihnen vorbeigelaufen bin, hat mich einer von beiden umgehauen. Und dann begannen diese beiden mit, ich nehme an, das waren Aststücke oder sowas, die sie dann aufgegriffen hatten, auf mich einzuschlagen. Da gab es Prellungen, Blutergüsse, aber auch 1, 2 tiefere Fleischwunden, die dann also über Wochen bzw. Monate medizinisch begleitet werden mussten und auch einen Bruch am linken Knöchel. Und dann haben sie nach einiger Zeit von mir abgelassen, sind weggelaufen. Sobald ich das Gefühl hatte, dass sie sich wirklich entfernen, bin ich dann halt in die andere Richtung wieder zurück zu unserem Haus gelaufen. Da lief halt auch an den Beinen und so sichtbar Blut runter. Ich bin dann möglichst schnell bei uns zu Hause ins Badezimmer, habe meine Frau gerufen und gesagt, sie soll dafür sorgen, dass die Kinder draußen bleiben. Die waren damals gerade 5 Jahre alt, damit sie das nicht sehen. Und meine Frau hat dann eben die Polizei gerufen. Und da kam dann auch irgendwann so eine normale Streife, würde ich sagen, vorbei. Die haben nur gefragt, ob ich die Täter kannte. Und dann blieb es erstmal dabei. Die Polizei hat das sehr oberflächlich betreut, also man hat sich nicht mal die Mühe gemacht, den Tatort sich anzugucken. Der war dann auch in den Akten falsch dokumentiert und die Erklärung war dann gewesen, zur falschen Zeit am falschen Ort.
An diesen Überfall 2012 erinnert sich Bernhard Günther nach dem Säureattentat 2018 und er fragt sich, ob er in das Visier derselben Täter geraten ist. 2 Mal innerhalb weniger Jahre wird er Opfer eines Angriffs. Wie wahrscheinlich ist so etwas? Das sieht ja nun ganz stark danach aus, dass es hier einen Zusammenhang geben könnte.
Ja, das ist der eigentlich entscheidende Punkt dieser Geschichte. Denn Bernhard Günther legt im Krankenhaus noch 2018, diese beiden Angriffe übereinander und kommt selbst natürlich schnell zu dem Schluss, zweimal beim Joggen, zweimal sonntags morgens aus dem Nichts heraus überfallen zu werden, auch damals ohne Zeugen, das kann kein Zufall mehr sein. Und das ist dann der Punkt, an dem er denkt, was haben denn die Jahre 2012 und 2018 gemeinsam, und kommt dann schnell zu der Erkenntnis, das waren beides Jahre, in denen es bei seinem Arbeitgeber RWE auf höchster Ebene Personalwechsel gab. Also da wurden Posten neu besetzt aus unterschiedlichen Gründen heraus und es war viel am Rotieren. Und er hat dann angefangen, auch durch den Input eines Freundes, der ihm dazu geraten hat, zu überlegen, wer könnte denn davon profitieren oder wer hätte davon profitieren können. Und so kamen diese Überlegungen zustande, dass er auch sich Listen gemacht hat mit Namen von Leuten, die sowohl 2012 als auch 2018 davon profitiert hätten beruflich, wenn er nicht mehr seine Arbeit hätte ausführen können.
Wenn wir uns mal die beiden Taten aber genauer anschauen, gibt es da Parallelen, die sofort ins Auge stechen?
Ja, was auffällt, ist, dass er in beiden Fällen beobachtet hat, dass die Täter Handschuhe trugen oder einer der Täter zumindest. Das ist bei dem Fall 2018 im Zusammenhang mit Säure vielleicht wenig verwunderlich, aber einer der Täter zumindest hatte auch 2012 Latexhandschuhe an, seiner Erinnerung nach. Und das empfand er schon damals außergewöhnlich, denn bewaffnet waren die beiden ja eher mit Dingen, die auf dem Waldweg herumlagen, also die sie sich seines Eindrucks nach auch relativ schnell haben greifen können. Und wozu braucht man dann aber Latexhandschuhe, wenn man etwas verwendet, was ohnehin dann wieder weggeworfen wird, woran man schwer nur irgendwas feststellen kann? Warum dann also die Handschuhe? Das hat ihn zum Beispiel auch zum Überlegen gebracht. Und was ihm aufgefallen ist, dann im Nachhinein 2012, er war etwas früher unterwegs als üblich. Also er hat, wie auch 2018, eine feste Zeit üblicherweise, wo er sonntags morgens zum Joggen unterwegs ist. Und an diesem Sonntagmorgen 2012, als ihm das dort passiert ist, in diesem Waldstück, da war er etwas früher unterwegs als sonst. Er hat also schlecht geschlafen gehabt, war früh wach und hat dann gesagt, gut, dann kann ich auch schon laufen gehen. Und er hatte also den Eindruck, dass zu dem Zeitpunkt, als er auf die beiden Personen im Wald getroffen ist, diese irgendwie noch nicht richtig fertig zu sein schienen mit dem, was auch immer sie da vorgehabt haben mögen. Also der ganze Überfall auf ihn 2012, der erschien ihm vor allem im Nachhinein als sehr improvisiert und ja, gleichwohl aber auch, wie wir gehört haben, ja relativ aggressiv und brutal.
Daniel, du hast eben von einer Liste gesprochen, also er hat sich Gedanken gemacht, wer von einem Ausfall profitieren könnte. Hat er da bei dieser Namensliste eine bestimmte Person, bestimmte Personen im Verdacht?
Also er hat uns gesagt, dass diese Namenslisten schon von sich aus nicht viele Personen umfasst hat. Nach allem, was wir wissen und auch was die Spiegelungen so von äußeren oder anderen Gesprächspartnern so sind, war Bernhard Günther sehr geachtet und beliebt auch im Unternehmen. Das heißt, sehr viele natürliche Feinde aus dem Berufsumfeld gab es eigentlich nicht. Und als er dann diese Listen angefertigt hat mit einer überschaubaren Anzahl von Personen, gab es eine Übereinstimmung. Es blieb genau ein Name übrig, sagte er uns, von einer Person, der er auch diese Tat oder eine Beauftragung dieser Tat zutrauen würde und die in beiden Fällen berechtigte Hoffnungen gehabt haben könnte, an seine Stelle zu treten. Eine Garantie dafür gibt es natürlich nicht, aber die sich vielleicht Hoffnungen gemacht haben könnte, wenn Herr Günther nicht mehr da ist, dann könnte ich seinen Posten übernehmen.
Und diesen Namen hat er auch der Polizei genannt. Und soweit wir es wissen, am 13. März 2018 hat er diesen Namen den Ermittlungsbehörden übermittelt.
Und ihr habt auch darüber gesprochen mit der Staatsanwältin Janina Bachtenkirch. Im Interview mit ARD Crime Time erklärt sie das Vorgehen der Ermittler.
Gerade Säure ist eben auch ein Tatmittel, was auf einen persönlichen Bezug hindeutet. Es wurde aber nicht nur das persönliche Umfeld, sondern auch alles, was uns ja gesagt wurde, es wurde alles beleuchtet. Also wir haben in alle Richtungen ermittelt.
Zählt dann auch das berufliche Umfeld dazu?
Dazu zählt auch das berufliche Umfeld.
Also das heißt, es gab durchaus schon Kontakt zum Arbeitgeber des Geschädigten und Fragen und Recherchen dort vor Ort?
Also wir sind auch zum damaligen Zeitpunkt allen Hinweisen, die uns auch Dr. Günther gegeben hat, nachgegangen. Es konnte sich aber eben kein Tatverdacht hinsichtlich einer bestimmten Person erhärten.
Das heißt, die Staatsanwaltschaft Wuppertal behandelt auch diesen Hinweis zu dieser Person, diesen Namen, den Bernhard Günther weitergibt, auch nur als einen Hinweis unter vielen.
Ja, das ist auch einer der entscheidenden Punkte im Ärger von Dr. Bernhard Günther gegenüber den Ermittlungsbehörden, dass er nicht nachvollziehen kann, dass diesem Hinweis, zu dem er ja auch von der Polizei explizit aufgefordert wurde, nachgegangen wurde und dort mit der gleichen Intensität, wie man es nach seiner Auffassung im privaten Umfeld getan hat, wie man dort ermittelt hat, nicht mit der gleichen Intensität auch hier nachgegangen wurde. Genau das wäre natürlich auch eine entscheidende Frage gewesen, die wir der Polizei gerne gestellt hätten. Wir können uns hier eben nur auf die Aussagen von Bernhard Günther, auf seinen Anwalt und eben auf das Interview von Frau Bachtenkirch beziehen, die alle ein bisschen eine gegensätzliche Position einnehmen dazu, wie intensiv dort ermittelt wurde oder eben gar nicht.
Man muss vielleicht ergänzend dazu sagen, dass dieser Fall auch wirklich extrem gekennzeichnet ist von personellen Wechseln. Die anwaltliche Betreuung, die es ursprünglich für Bernhard Günther gab, hat gewechselt, nachdem der ursprüngliche Anwalt Martin Meinberg überraschend verstorben ist. Es gab auch einen Wechsel in der staatsanwaltschaftlichen Betreuung. Also Frau Bachtenkirch hat den Fall übernommen 2022 von ihrer Vorgängerin. Und das heißt, vieles, was man auch heute nochmal versucht aufzudröseln an diesem Fall. Wer hat wann, was, wem gesagt? Da wird es einem aus unterschiedlichen Gründen auch schwierig gemacht, ne? Weil vieles wird jetzt auch erzählt von Leuten, die praktisch eine Nachfolgeposition eingenommen haben. Und einige der ursprünglichen Beteiligten standen uns entweder nicht zur Verfügung oder können wir nicht mehr befragen dazu. Also das ist eine weitere Herausforderung in diesem Fall eben gewesen, auch darüber zu berichten. Grundsätzlich schenken wir als Autoren und Regisseure ja allen ein offenes Ohr und wir reden mit allen, die mit uns reden wollen. Einige wollten nicht, andere konnten nicht mehr. Und insofern ist das manchmal ein bisschen eine Abwägungssache, was man so dann eben auch ja in den Vordergrund stellt bei der Gewichtung der Töne.
Was sehr interessant ist, Bernhard Günther hat uns im Interview gesagt, dass sie Monate nach dem Beginn der Ermittlungen hatten sie über ihren Anwalt zum ersten Mal Zugriff auf die Ermittlungsakte. Und da konnten sie sehen, dass zu diesem Zeitpunkt das berufliche Umfeld überhaupt nicht in die Ermittlung einbezogen wurde. Wie er sagt, im privaten Umfeld hat die Polizei große Geschütze aufgefahren, aber eben ins berufliche Umfeld ist gar nichts passiert. Und das steht wirklich fast diametral den Aussagen der Staatsanwaltschaft im Moment gegenüber. Da das aber so ein dynamisches Verfahren ist und es auch sich über viele Jahre hingezogen hat und eben die Personalwechsel da auch es schwierig machen, wer erzählt jetzt was aus Erinnerungen, wer hat selber was miterlebt, sind da auch gewisse Diskrepanzen, glaube ich, drin.
Und wir können auch ein bisschen nachfühlen, warum das Vertrauen in die Ermittlungen nun gestört wurde massiv aus Sicht von Bernhard Günther. Denn es gibt 5 Monate nach der Tat eine ganz grundsätzliche Änderung bei den Ermittlungen. Das erklärt uns die Staatsanwältin Janina Bachtenkirch, die seit 2022 zuständig ist.
Anhand der Menge der Schwefelsäure und der aus erwachsenen Wirkungskonzentration konnte dann ein versuchtes Tötungsdelikt nicht mehr aufrechterhalten werden. Ich kann als Staatsanwältin aber natürlich nicht ein versuchtes Tötungsdelikt aufrechterhalten, wenn ich Hinweise darauf habe, dass es keins ist. Dann muss ich mich ja auch an die gesetzlichen Vorgaben halten und dann mit den Maßnahmen weiterarbeiten, die mir dann zur Verfügung stehen.
Was bedeutet das denn jetzt genau? Also welche neuen Erkenntnisse gibt es zur Konzentration der Säure?
Also nach unseren Recherchen ist es so, dass man mal irgendwann eine Menge festgelegt hat, wo man sagt, wenn jemand mit dieser Menge Schwefelsäure jemanden angreift, dann ist die Chance, dass jemand dadurch zu Tode kommt, sehr hoch. Liegt es unter dieser Menge, ist die Chance zwar auch da, aber man muss es strafrechtlich anders bewerten. Und das war in diesem Fall so. Dieses Glas, was da gefunden wurde, das war so ein Glas von einem Discounter mit ungefähr einer Füllmenge von 250, 300 Milliliter. Und so hat sich irgendwie durch die Ermittlungen wurde eine Menge festgelegt. Und das hat jetzt eben dazu geführt, dass die Staatsanwaltschaft sagt, wir können aufgrund dieser Menge nicht mehr sagen, dass Bernhard Günther gezielt umgebracht werden sollte, sondern wir müssen hier von schwerer Körperverletzung ausgehen. Und das war natürlich ein dramatischer Moment für den Fall, weil ich kann natürlich bei einer Mordermittlung ganz anders vorgehen als bei einer Ermittlung wegen schwerer Körperverletzung. Also die Mittel, die mir dann als Ermittler zur Verfügung stehen, sind ganz andere und viel tiefer gehende bei Mord als eben bei Körperverletzungen. Das war etwas, was für Bernhard Günther und sein Team da wirklich ein dramatischer Moment war, wo sie sagen, wir können das nicht nachvollziehen. Interessant ist dabei auch, dass Bernhard Günther uns im Interview erzählt hat, dass die Polizei am Anfang gesagt hat, ich sag mal so, machen Sie sich keine Sorgen, den Fall klären wir ganz schnell auf. Damit ist die Polizei in die Ermittlung eingestiegen und das hat sich dann dahingehend entwickelt, wir haben überhaupt keine Ahnung, was wir noch weiter machen sollen, wir finden keinen einzigen Ansatz.
Und nun die Einstellung des Ermittlungsverfahrens nur wenige Monate nach der Tat. Daraufhin schreibt die Ehefrau von Bernhard Günther einen Brief an die damalige Staatsanwältin Dorothea Tummelshammer. Und die Ehefrau liest zum ersten Mal öffentlich aus diesem Brief.
Ich kann Ihnen versichern, dass mein Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit erschüttert ist und ich jede Nacht wach liege und mich frage, was als nächstes über unsere Familie hineinbrechen wird. Und wie ich es schaffen soll, besonders meine Kinder davor zu schützen, wenn die staatlichen Institutionen nicht fähig oder willens sind, die investigativen Möglichkeiten auszuschöpfen. Bislang war ich immer der Ansicht, dass unser Strafverfolgungssystem gut funktioniert. Aber die letzten Monate haben mein Vertrauen in dieses massiv beeinträchtigt. Und ich habe das Gefühl, dass man einem Apparat ausgeliefert ist, der die Interessen der Opfer und deren Angehöriger weitgehend übergeht.
Gibt es darauf eine Antwort, eine Reaktion auf diesen Brief?
Also ich finde, der Umgang mit dem Brief ist ein bisschen symptomatisch für den Fall und auch dafür, wie die jeweiligen Seiten ihre Haltung darstellen, also die Seite von Bernhard Günther und die Seite der Ermittlungsbehörden. Was uns Frau Günther erzählt hat, dass sie eines Tages nach Hause kam und auf dem Telefon war eine Nummer, die sie nicht kannte, eine Wuppertaler Nummer. Und dann hat sie dort angerufen und sie sagte, dass sie dort in der Zentrale der Staatsanwaltschaft gelandet ist. Und die auch nicht genau wussten jetzt, wo sie sie hinvermitteln sollen. Und sie vermutet, dass das die Kontaktaufnahme der Staatsanwaltschaft mit ihnen war. Und dann ist aber nichts weiter passiert. Die Staatsanwaltschaft wiederum hat wohl gesagt, dass sie das eben probiert haben und dann gehört haben, die Familie Günther will gar nicht mit ihnen mehr in Kontakt treten. An vielen Stellen in diesem Fall haben wir immer diese gegensätzlichen Aussagen erlebt, wo die Standpunkte so wirklich so sehr unterschiedlich sind und man nicht so ganz klar rauskriegen konnte, wo ist jetzt die Mitte davon. Aber am Ende ist daraufhin nichts passiert, auf diesem wirklich sehr emotionalen Brief. Und wenn man den in der Gänze liest, auch wirklich merkt, wie, weil du vorhin ja auch fragtest, wie ist die Situation der Familie, wie haben die Angst? Das sprach aus diesem Brief in sehr sachlichen Worten, aber auch sehr emotionalen Worten. Also es war ein sehr eindrucksvoller Brief.
Das Vertrauen in die Polizei ist erschüttert für Bernhard Günther, seine Frau, seine Familie. Bernhard Günther fühlt sich alleingelassen, er hat das Gefühl, dass die Wahrheit nicht ans Licht kommen wird. Deshalb nimmt er die Sache selbst in die Hand. Er startet eine Tätersuche auf eigene Faust. Das heißt, er versucht auf privatem Wege die Ermittlungen voranzutreiben. Und er engagiert auf eigene Kosten Privatermittler. Bei uns im Podcast zu Gast Igor Hartmann und Daniel Remsberger, Autor und Regisseur der neuen ARD-Crime-Time-Staffel Das Säureattentat. Wir wollen jetzt weiter beleuchten, wie es weitergeht. Was passiert jetzt? Wie geht es mit diesen Privatermittlern weiter?
Also man muss sich wirklich vorstellen, es ist jetzt ein Punkt, ich sagte vorhin, es geht los mit der Aussage der Polizei, das haben wir ganz schnell geklärt, zu dem Punkt Schluss. Keine Ermittlung mehr, es ist komplett Stillstand. Und jetzt haben wir jemanden, der die Möglichkeiten hat zu sagen, ich nehme eigenes Geld in die Hand und spreche Leute an, die mir helfen können. Und da sind Sie auf jemanden gestoßen, der in der Bundesrepublik kein Unbekannter ist, nämlich Dr. August Hanning, der 7 Jahre Chef des BNDs war. Und der steht mehreren Firmen vor, die sich auf Privatermittlungen spezialisiert haben, besonders auf Ermittlungen im Bereich der Wirtschaftskriminalität. Und auch er sagte gleich, eine Beziehungstat hält er für eher unwahrscheinlich aufgrund der beruflichen Positionen und aufgrund des ganzen Tatgeschehens und des Umfelds und aufgrund dessen auch, was Bernhard Günther erzählt hat. Und dann legen seine Ermittler los und die kommen relativ bald in einen Bereich, der sich so im Rotlichtmilieu abspielt und auch dahin, dass von dort wahrscheinlich die Aufträge gekommen sind, die diese beiden Täter, die ja wirklich nur die Ausführenden waren, dass von dort wahrscheinlich der Auftrag gekommen ist.
Ja, ich glaube, man kann so weit gehen zu sagen, dass die Privatermittler um August Hanning sofort auf Bernhard Günthers Linie sind. Die glauben ihm das relativ schnell, dass sein Verdacht, eine Person aus dem beruflichen Umfeld könne damit etwas zu tun haben, nicht ganz unbegründet ist. Und sie schlussfolgern dann, wenn jemand solch einen Auftrag aussprechen möchte, dann braucht er dazu ein gutes System, damit die Spur zu ihm nicht zurückverfolgt werden kann. Haben damit auch ihre Erfahrungen schon gemacht. Und deshalb betrachten sie sich genauer den Bereich der organisierten Kriminalität, weil solche Methoden, wie sie jetzt im Fall von Bernhard Günther angewandt wurden, auch dort natürlich keine unbekannten Mittel sind.
Er sagt, Sie ermitteln im Bereich der Rotlichtszene. Wie kommt es denn zu dieser Vermutung ganz konkret? Warum führt die Spurensuche dorthin?
Ihre Vermutung ist, dass wenn jemand so eine Tat beauftragen will, dann braucht er Leute, die, sag ich mal, eine gewisse Skrupellosigkeit mitbringen. Und das findet man im Umfeld des Rotlichtmilieus, wo das organisierte Verbrechen doch sehr intensiv beteiligt ist. Und August Hanning sagt uns, dass Sie es gewesen sind, die dann mit einer Idee kam, die am Ende wirklich die entscheidende war, um erstmal die beiden unmittelbaren Täter zu überführen, nämlich die Idee, wir müssen eine Belohnung aussetzen. Und hier passiert etwas, was nach unserem Kenntnisstand fast einmalig ist, in der Höhe der Belohnung. Normalerweise, wenn die Polizei Belohnung aussetzt, können das mal 10.000 Euro sein oder auch Privatpersonen. Weil hier wurden 80.000 Euro als Belohnung ausgesetzt. Und das Interessante ist, dass der damalige noch Arbeitgeber von Bernhard Günther, InnoG, die übernehmen dieses Geld. Das heißt, der Arbeitgeber sagt, das, was hier passiert ist, es ist uns so wichtig, dass wir für das Opfer da sind, das in unserem Unternehmen beschäftigt ist, dass wir wollen, dass das aufgeklärt wird und wir geben 80.000 Euro. Und jetzt gibt es wieder eine Plakataktion, aber diesmal eben viel flächendeckender und aufgrund der Erkenntnisse von August Hanning und seinem Team eben gezielt an Stellen, die mit dem Rotlichtmilieu verknüpft sind, in Düsseldorf, Köln und Wuppertal. Und die Hoffnung ist eben, dass man Hinweise auf die unmittelbaren Täter bekommt. Der schon erwähnte Sascha Kuhn ist derjenige, der auf diesen Plakaten als Ansprechpartner steht. Jetzt heißt es abwarten.
Sascha Kuhn, das muss man vielleicht noch ergänzen, ist sehr spezialisiert auf diese Art von Hinweisgebersystemen, hat damit also schon lange Erfahrung und wurde deshalb damals von dem damaligen Anwalt Martin Meinberg eben zunächst nur mit dieser Hinweisgebersystemerstellung betraut. Also dass er praktisch der Ansprechpartner war. Ihn konnte man anrufen und ihm konnte man mailen. Da waren die Kontaktdaten auf den Plakaten zu sehen und zu lesen. Und dann, genau, wie gesagt, musste man hoffen und warten, dass diese Aktion eben Früchte trägt.
Es geht um eine Menge Geld, habt ihr gesagt, 80.000 Euro, bemerkenswertes Vorgehen. Und man muss auch sagen, dass Privatdetektive bei der Aufklärung von Straftaten eingesetzt werden, das ist wirklich sehr selten. Man braucht das Geld und in der Regel müssen sich Opfer einer Straftat damit abfinden, wenn ein Verfahren eingestellt werden sollte. Und jetzt gibt es aber einen anonymen Hinweisgeber, der sich bei Sascha Kuhn meldet. Und diese Person nennt den Namen eines mutmaßlichen Täters. Sascha Kuhn trifft sich mit dem Hinweisgeber in seinem Anwaltsbüro. Er sichert ihm absolute Diskretion zu.
Das hat dann gar nicht so lange gedauert, bis sich der Hinweisgeber, den wir dann in der Folge immer nur als den Hinweisgeber Nummer 1 bezeichnet haben, bei mir gemeldet hat. Der Erstkontakt erfolgte telefonisch. Es waren die allgemeinen Fragen, ob ich tatsächlich zur Verfügung stehe, um Hinweise entgegenzunehmen. Gefolgt von der Aussage, dass man alles Weitere nicht am Telefon besprechen wolle, sondern im direkten Gespräch. Ja. Er beschrieb dann aber auch die beiden Täter. Das heißt, er gab mir Informationen, die für sich genommen die Ermittlungen noch nicht wahnsinnig vorangetrieben hätten, die aber so waren, dass sie jedenfalls der Öffentlichkeit nicht bekannt waren. Wir mussten ihm vertrauen, dass die Informationen, die er uns gab, belastbar waren. Er musste aber auch uns vertrauen, dass er tatsächlich mit seiner Identität nicht hausieren ging, dass wir ihn nicht genau beschrieben gegenüber den Strafverfolgungsbehörden. In welcher Beziehung genau der Hinweisgeber zu den Tätern steht, kann ich Ihnen gar nicht sagen. Aber es liegt relativ deutlich auf der Hand, dass da natürlich ein gewisses Näherverhältnis gegeben sein muss. In dem Gespräch sagte er mir, dass er beide Täter dem Grunde nach identifizieren könnte, mit uns allerdings nur den Namen eines der beiden Täter teilen wolle und könne. Der Grund dafür war die Furcht für seine eigene Gesundheit.
Wie stufen denn die Privatermittler von Bernhard Günther diese Hinweise nun ein? Ist es glaubhaft, was sie da zu hören bekommen?
Sie wollen natürlich sicher gehen und sie gehen dadurch sicher, dass sie dem Hinweisgeber eine Frageliste geben mit Fragen, die eindeutig nur jemand beantworten kann, der Wissen hat, was aus dem Täterumfeld kommt. Und als sie das bekommen, sind sie sich relativ sicher, dass das so sein muss. Diese ganze Hinweisgebersuche ging natürlich auch einher mit unglaublich vielen Trittbrettfahrern. Also Sascha Kuhn hat uns auch, was dann immer so kommt, von einer Frau erzählt, die die Aura von Fotos auslesen wollte und Ähnliches. Also da kommt ja unglaublich viel an Leuten, die natürlich, sag mal, scharf sind auf die 80.000 Euro und irgendwie vielleicht versuchen, da ranzukommen. Aber bei diesem Mann war es eindeutig, der hat Wissen. Und das ist etwas, wo wir mit vielleicht sogar hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen können, der gibt uns relevante Informationen. Was der Hinweisgeber sich gewünscht hat, ist, er will auf keinen Fall mit den Ermittlungsbehörden sprechen. Also er will sich nur mit Sascha Kuhn treffen. Und Sascha Kuhn weiß bis heute auch nicht, wer ist das? Was ist das für eine Person? Sondern er trifft sich mit diesem Mann, weiß aber durch die Art der Informationen, dass er ihm vertrauen kann.
Ist dieser anonyme Hinweisgeber denn Bernhard Günther bekannt? Kennt er ihn?
Bernhard Günther kennt ihn nicht, aber Bernhard Günther ist auch nie mit ihm zusammengetroffen. Also es ist wirklich nur Sascha Kuhn, der mit diesem Hinweisgeber zusammengetroffen ist. Bernhard Günther kennt praktisch nur die Informationen, die natürlich Sascha Kuhn aus den Treffen ihm wahrscheinlich erzählt haben wird, mit wem er sich da getroffen hat. Und das ist auch so, dass jede Information immer mit einem Preisschild versehen war. Also es ging irgendwie mit 15.000 Euro los. Dafür wird ein Name genannt. Und für weiteres Geld kommt dann aber etwas, was den Fall entscheidend voranbringen wird, aber später auch zu einem Problem führen wird. Und zwar werden dem Team um Bernhard Günther Facebook-Fotos zur Verfügung gestellt, die den möglichen Täter zeigen sollen, nämlich denjenigen, dem er in die Arme gerannt ist bei dem Attentat und dem er in die Augen geschaut hat. Das war ja nur einer, das war der, der praktisch von vorne auf ihn zukam. Und als er sich dann diese Facebook-Fotos anschaut, da erkennt er den Mann wieder.
Das waren Screenshots aus Facebook, glaube ich, von einem der beiden Täter. Und es gibt ja manchmal so Aha-Momente, wo es Klick macht, ja, wo man sagt, wow, das ist es. Kann man nicht sagen, ist es jetzt die Nase oder sind es die Augen oder ist es die Form der Ohren, weshalb es Klick macht, sondern es macht Klick. Das war ein Foto von der Person vor der Louvre-Pyramide, genau dieselbe Frisur, diese auffällige Frisur, die ich ja beschrieben hatte, auffällig gepflegte Frisur. Und noch dieses Gesicht, genau das war, was ich in meine Erinnerung eingebrannt hatte.
Um wen handelt es sich denn bei dem Verdächtigen?
Also es handelt sich um einen Mann namens Marco L., der aus Serbien kommt. Und im Zuge der Ermittlungen auch von August Hanning und seinem Team stellt sich dann raus, dass ihre Vermutung mit dem Rotlichtmilieu richtig war. Denn der ist als eine Art Türsteher und wohl zum Teil auch als Bodyguard unterwegs gewesen in Clubs und im Rotlichtmilieu.
Also der Hinweisgeber bringt die Privatermittler nun entscheidend voran mit dem Fokus auf Marco L. Wird denn damit jetzt auch die Tätertheorie zur Person X gestützt? Also dieser Name, den Bernhard Günther auf der Liste herauskristallisiert hat. Gibt es einen Beweis, dass eine Person aus seinem beruflichen Umfeld ihm schaden wollte?
Es gibt zumindest einen sehr interessanten Hinweis von dem Hinweisgeber. Und zwar sagt dieser einmal im Gespräch mit Sascha Kuhn, der Auftrag für diese Tat sei von einem, Zitat, hohen Tier aus der Wirtschaft erteilt worden. Damit fällt erstmals unabhängig von Bernhard Günthers Aussage, es handele sich bei dem mutmaßlichen Auftraggeber um eine Person aus dem beruflichen Umfeld, nochmal von anderer Seite bestätigt. Also da kommt zum ersten Mal ein Hinweis, der zusätzlich zu Bernhard Günther die Vermutung naheliegen lässt, dass eine Person aus dem beruflichen Umfeld damit zu tun haben könnte. Das ist natürlich sehr interessant und hat natürlich auch das Team um Bernhard Günther dahingehend beflügelt, dass sie dann nun einen Hinweis mehr hatten, dass sie auf der richtigen Spur sein könnten.
Und jetzt geht etwas los, was wahrscheinlich so ein bisschen parallel gelaufen ist, nämlich das Team um August Hanning. Ich hatte ja vorhin gesagt, ehemaliger Chef des BND. Das heißt, der nutzt seine ehemaligen Geheimdienstkontakte und die fahren nach Belgrad zum serbischen Geheimdienst und führen mit denen Gespräche. Und das bringt auch Ergebnisse. Das bestätigt erstmal nochmal, um wen es sich handelt. Sie kriegen Details zu dieser Person und das übergibt das Team jetzt auch an die Ermittlungsbehörden. Und die beginnen eine Überwachung des Verdächtigen und versuchen jetzt natürlich rauszufinden, wo ist der? Weil der hält sich, das ist das Problem, der hält sich zu diesem Zeitpunkt nicht in Deutschland, sondern in Serbien auf. Das heißt, die können ihn im Moment nicht verhaften, denn es gibt kein Auslieferungsabkommen zwischen Deutschland und Serbien.
Also kann man aber schon sagen, die Privatermittlungen bringen nun auch die offiziellen Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft wieder ins Rollen?
Das muss man leider in dem Fall so sagen. Es war kompletter Stillstand von Seiten der Ermittlungsbehörden und erst das private Geld. Und der Ansatz zu sagen, wir nehmen es selber in die Hand, hat dazu geführt, dass dieser Name ans Tageslicht kam.
Und dass wieder Bewegung in die Ermittlungsarbeit eben kam. Also, dass man sich schon auch polizeilicherseits an die Fersen von Marco L. versucht hat, dann zu heften, nachdem diese Hinweise auf diese Person durch das Team von Bernhard Günther mit der Polizei geteilt wurde.
Kann Marco L. denn verhaftet werden?
Ja, es passiert jetzt nämlich etwas, was wir ganz am Anfang, hattest du uns gefragt, mit dem Phantombild, was damals nie passiert ist. Jetzt passiert etwas, was man sich vielleicht damals schon gewünscht hätte, aber natürlich noch nicht konnte, weil man den Täter ja noch nicht kannte. Aber zumindest ja hätte durch das Mittel der Phantomzeichnung schon eine ungefähre Ahnung hätte bekommen können. Jetzt wird Bernhard Günther eine Wahllichtbildvorlage vorgelegt. Also das haben wahrscheinlich alle schon mal gesehen, diese vergleichenden Fotos von ähnlich aussehenden Menschen. Und einer davon ist der mögliche Täter. Und das war auch hier so. Das wurde Bernhard Günther vorgelegt und er hat dann eindeutig auch hier Marco L. wiedererkannt. Das Ganze passierte 5 Monate, nachdem er sich die Facebook-Fotos angeguckt hat. Ich sage das so deutlich, weil das zu einem Problem führen wird. Mhm. Aber diese Identifizierung und die parallele Überwachung führen dazu, dass er verhaftet wird, weil plötzlich führt die Überwachung dazu, das Handy von ihm, was überwacht wurde, springt wieder an und man sieht, er ist in Deutschland. Und jetzt kann er verhaftet werden, und zwar bei einem Ringerwettbewerb. Er ist nämlich Ringer, er ist Sportler, wo er in Köln teilgenommen hat. Und bei diesem Turnier steht plötzlich ein Einsatzkommando der Polizei vor ihm und verhaftet ihn. Und er kommt in Untersuchungshaft.
Und was hat die Staatsanwaltschaft nun ganz konkret gegen Marco L. in der Hand?
Erstmal die Identifizierung durch Bernhard Günther, der sagt, das ist der Mann, dem ich in die Augen geguckt habe, den ich eindeutig wiedererkannt habe, wo sich mir so Dinge eingeprägt haben, die sofort klar machen für mich, das kann nur derjenige sein, dem ich da in die Arme gerannt bin und der mich festgehalten hat.
Und hinzu kommen natürlich die Aussagen des Hinweisgebers, der ja auch konkret diesen Namen benannt hat.
Ihr habt schon gerade aber anklingen lassen, das Ganze verläuft jetzt nicht so, wie man sich das aus Opferseite wünscht. Was ist jetzt problematisch an diesen ganzen Vorgehensweisen?
Also die Anwälte von Marco L. machen natürlich das, was jeder Anwalt macht für seinen Mandanten. Sie versuchen natürlich, das Bestmögliche für ihn herauszuholen. Sie sagen, Bernhard Günther war voreingenommen, als er sich die Wahllichtbildvorlage angeschaut hat, weil ihm schon mal 5 Monate vorher die Fotos desselben Mannes gezeigt wurden. Und er jetzt sagt, ja, das ist der. Was jetzt aber passiert ist, dass ein Gericht der Argumentation der Anwälte folgt und sagt, die Grundlage für die Verhaftung war nicht ausreichend und der Angeklagte muss aus der Untersuchungshaft entlassen werden. Das heißt, Marco L. kommt frei. Der einzige mögliche Täter, der bisher in Untersuchungshaft saß und wo Bernhard Günther sich wirklich sicher ist, das ist der. Der ist jetzt wieder auf freiem Fuß.
Marco L. wird im November 2019 also wieder freigelassen. Das ist ein erneuter Tiefschlag. Die Familie von Bernhard Günther fühlt sich bedroht, unsicher. Inzwischen sind nach dem Säureattentat 15 Monate vergangen. Und der Alltag ist dann in dieser Zeit durch die Corona-Maßnahmen geprägt. Also alles ist auf Abstand. Es gibt keine neue Bewegung in dem Fall. Und Sascha Kuhn probiert es erneut. Er nimmt wieder Kontakt auf mit dem anonymen Hinweisgeber in der Hoffnung, dass er den zweiten Namen nennt. Wer ist der Mann, der Bernhard Günther Säure ins Gesicht geschüttet haben soll? Sascha Kuhn erzählt, wie er mit der Kontaktperson gesprochen hat.
Wärst du vielleicht doch bereit, über die Identität des zweiten Täters mit mir zu sprechen? Das ist gefährlich. Wie gefährlich ist das? Sehr gefährlich. Wie viel Geld müssten wir in die Hand nehmen, damit du diese Information mit uns teilst? Darüber wollte er dann erst einmal nachdenken. Wir haben das Gespräch an der Stelle beendet. Und er meldete sich dann einige Tage später bei mir und sagte, ich habe darüber nachgedacht, gegen eine entsprechende Zahlung bin ich bereit, diese Informationen zu teilen.
Also es geht um viel Geld weiterhin. 80.000 Euro, das war das, was in Aussicht gestellt worden ist. Über welche Summe sprechen wir denn jetzt und wer zahlt das Geld?
Jetzt sprechen wir über eine Summe von 100.000 Euro. Damals die ersten 80.000 Euro, die hat Innogy gezahlt. Die 100.000 Euro jetzt, die kommen von E.ON, nachdem E.ON Innogy übernommen hatte. Also ganz schön kompliziert. Aber vereinfacht gesagt kann man sagen, dass der Arbeitgeber von Bernhard Günther hier in die Bresche gesprungen ist und sich ein zweites Mal bereit erklärt wurde, eine hohe Geldsumme auszuloben für Hinweise zur Ergreifung der Täter.
Und dieses Geld wird tatsächlich übergeben. Unter welchen Umständen, das können Sie sich auch genauer anschauen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das erklären wir genauer in das Säureattentat in der ARD-Mediathek. Hier der Hinweis nochmal auf die neue Staffel ARD Crime Time. Es gibt also nun Informationen zum zweiten Tatverdächtigen. Wie sehen die genau aus?
Also es war ja wirklich so, dass der Hinweisgeber bei dem ersten Gespräch noch gesagt hat, ich fürchte um mein Leben, wenn ich den zweiten Täter nenne. Jetzt hat die Summe anscheinend da zu einem Gedankenwechsel geführt und er benennt einen Mann namens Nuri T. Auch dieser Mann kommt nicht aus Deutschland, er kommt aus Belgien und er wohnt wohl auch in Belgien. Was hier interessant ist, dass für die Ermittlungsbehörden Nuri T. kein Unbekannter ist. Die haben nämlich... Als damals nach der Verhaftung von Marco L. wurden natürlich dessen Handys und Computer durchsucht. Und da sind sie schon auf den Namen Nuri T. gestoßen. Das wird sich später auch in den Prozessen noch zeigen. Die beiden kannten sich. Und natürlich war der aber nur ein Name von vielen, als sie das erste Mal auf ihn gestoßen sind. Und da gab es überhaupt keine Anhaltspunkte, den als Beschuldigten zu vernehmen. Aber jetzt haben sie diese Anhaltspunkte, wissen aber, dass der in Belgien wohnt. Und es gibt jetzt wohl eine sehr gute und dann auch sehr erfolgreich verlaufende Zusammenarbeit mit der belgischen Polizei oder den belgischen Ermittlungsbehörden. Und dann ist irgendwann klar, wo sie hin müssen, nämlich in die belgische Stadt Genk, denn dort wohnt Nuri T. Und dort wird er verhaftet. An einem Morgen klopft die Polizei bei ihm und das Erste, was passiert ist, dass bei ihm ein Wangenabstrich genommen wird, um eine DNA-Probe zu erstellen. Denn wir erinnern uns, an dem Handschuh am Tatort wurde eine DNA-Probe gefunden, die man bisher noch nicht zuordnen konnte. Marco L. konnte sie nicht zugeordnet werden.
Wie fällt denn der Vergleich dann aus mit der DNA, die am Tatort gefunden wurde?
Luisa Hommerich hat uns im Interview gesagt, ich weiß nicht, ob sie es so vermutet hat, dass das eine der schnellsten DNA-Proben jemals war. Tatsächlich hat das weniger als 24 Stunden gedauert, weil das war wiederum die Zeit, die die belgischen Ermittlungsbehörden gesagt haben, so lange können wir ihn festhalten. Weil wir wissen nicht, ob es ist. Und innerhalb von 24 Stunden brauchen wir irgendwas, um zu sagen, aha, okay, wir können ihn jetzt wirklich verhaften. Und es hat geklappt. Die DNA-Probe wurde in Deutschland untersucht. Und es war dann schnell klar, die DNA aus dem Handschuh am Tatort ist die von Nuri T. Das heißt, er konnte verhaftet werden, wurde dann später nach Deutschland ausgeliefert und kommt dann nach Wuppertal in die Untersuchungshaft.
Finden Sie denn in seiner Wohnung noch etwas bei der Durchsuchung?
Oh ja, was ziemlich entscheidend ist. Sie finden nämlich ein Handy, auf dem sich Chatverläufe mit Marco L. finden. Also genau das, was bei Marco L. passiert ist, dass man dort den Namen Nuri T. gefunden hat, ist hier auch andersrum. Man findet Chatverläufe, wo klar ist, die beiden hatten Kontakt miteinander. Die Chatverläufe sind zwar leer, also man konnte nicht rekonstruieren, was da drin stand, aber es ist klar, die beiden müssen sich gekannt haben, wenn dort ein privater Chat stattgefunden hat. Und noch etwas wird gefunden, nämlich ein USB-Stick mit bemerkenswerten Fotos darauf sind Verletzungen an einem linken Fuß zu sehen, die auf den, ja, wahrscheinlich eher auf den zweiten Blick dann, wenn man sich genauer anguckt, denken könnte, das könnten Säureverletzungen sein.
Am 24. Juni 2022 beginnt dann der Prozess gegen Nuri T. vor dem Landgericht Wuppertal. Und Bernhard Günther kann sich noch genau daran erinnern.
Ja, das war schon ein sehr spezieller Tag. Ich glaube, jeder Mensch geht da anders mit um, aber das hat mich natürlich nicht kalt gelassen. Einerseits war das emotional natürlich etwas sehr Aufwühlendes. Es ging ja auch um viel. Also würde es zu einer Verurteilung kommen oder nicht, nach all den Enttäuschungen, die wir schon erlebt hatten. Die Person des Nuri T. im Gerichtssaal, die hat für mich als Persönlichkeit eher einen ungefestigten, unruhigen Eindruck erweckt. Also ein Verhalten, was manchmal sehr impulsiv war, bis hin zu ja fast schon Beschimpfung des Gerichts.
Könnte auch damit zusammenhängen, dass es ziemlich eng wird für Nuri T. Wir haben gerade auch schon die Verletzungen angesprochen, die auf einem Foto entdeckt worden sind. Und die am Tatort gefundene DNA ist auch dem Angeklagten eindeutig zuzuordnen. Wie erklärt er denn, dass die DNA dorthin gelangt ist?
Also wir haben die Aussagen, wie es vor Gericht zugegangen ist, wesentlich Uta Eisenhardt zu verdanken, Gerichtsreporterin, Journalistin für Stern Crime und auch für die Süddeutsche Zeitung. Sie hat uns auch mit dem Fall bekannt gemacht und sie hat wesentlich uns das geschildert, was da vor Gericht eben geschehen ist. Es sah wirklich nicht gut aus für Nuri T. Er hat mit sehr abenteuerlichen Aussagen versucht zu erklären, laut Uta Eisenhardt, wie seine DNA an den Tatort gekommen sein könnte. Also er sagte jedenfalls abenteuerlicherweise aus, dass ein Handschuh, den er in Deutschland angehabt habe, dort an den Tatort gebracht wurde, ohne jeglichen Zusammenhang. Die Verletzung am Fuß erklärte er damit, dass ihm ein Katalysator in einer Werkstatt auf den Fuß gefallen sei und er daher eine Brandverletzung gehabt habe. Da ist ein Gutachten vor Gericht zu anderen Rückschlüssen gekommen, dass also schon eine Säureverletzung auf den Bildern im Rahmen des Möglichen sei. Und natürlich, die DNA sprach da eine eindeutige Sprache. Also da gab es am Ende wahrscheinlich trotz der für ihn zur Entlastung gedachten Aussagen nicht viel Möglichkeiten, sich da dieser Verantwortung zu entziehen.
Bernhard Günther hat uns auch gesagt, dass er ihn da so erlebt hat, dass er sich eigentlich ständig so selber belastet hat. Also er hat Dinge erzählt, die ihn eigentlich entlasten sollen, aber dann irgendwie in der Art, wie er sie erzählt hat, in seiner Aufgeregtheit und ihn eigentlich eher belastet haben. Was bei den Fotos noch spannend ist, also die Metadaten der Fotos, die konnte man rekonstruieren. Diese Fotos sind 2 Tage nach der Tat entstanden und er war auch in Belgien bei einem Arzt, der natürlich nicht wusste, was da passiert ist und deswegen das als so eine Art Arbeitsunfall deklariert hat. Aber es gab halt ganz klare Indizien dafür, dass im Umfeld der Tat diese Verletzung entstanden ist. Und wenn man sie sich eben anguckt auf den Fotos, sie typisch sind für Säureverletzungen. Und deswegen, der hat da so keine gute Figur gemacht, wie uns das Uta Eisenhardt so ein bisschen berichtet hat. Wir haben aber übrigens vielleicht dazu auch noch, wir haben auch viele Erkenntnisse aus den Urteilen, die natürlich immer öffentlich einsehbar sind. Also auch die Hörer des Podcasts, wenn sie das googeln, auf den Seiten der NRW-Justizbehörden findet man auch die beiden Urteile zu diesen Fällen und das ist ganz spannend zu lesen.
Nun fällt das Urteil nach 8 Verhandlungstagen. Wie entscheiden die Richter im Fall Nuri T.?
Also der muss für 12 Jahre ins Gefängnis. Der Schuldspruch ist schwere Körperverletzung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Genauso wie bei der Rückstufung vom Mordversuch auf gefährliche Körperverletzung sehen auch hier die Richter keine Hinweise dafür, dass Bernhard Günther umgebracht werden sollte. Also auch sie urteilen so, wie die Ermittlungsbehörden das eingeschätzt hatten. Oder dass die Täter das billig in Kauf genommen hätten. Deswegen immer noch ein hohes Urteil, 12 Jahre, was aber natürlich höher ausgefallen wäre, wenn er wegen versuchten Mordes verurteilt worden wäre. Was aber der Richter auch sagt, und das sagt er ins Gesicht zu Nuri T. natürlich, dass für ihn diese Tat an Rohheit und Menschenverachtung nicht zu überbieten ist. Was am Ende passiert natürlich, der Anwalt geht in Revision. Also so endet dann erstmal dieser Prozess.
Für Bernhard Günther ging ja es in diesem Prozess auch darum zu erfahren, wer den Anschlag gegen ihn in Auftrag gegeben hatte. Diese Hoffnung hat sich aber hier nicht erfüllt.
Nee, das hat sie sich nicht, weil auch ganz klar war, bei diesem Prozess geht es um diesen Täter. Man hätte ja jetzt jemanden haben müssen, den man dann anklagt und den, wo man irgendwelche Beweise hat. Bis jetzt ist ja die Tätertheorie zu dem Auftraggeber nur eine, die Bernhard Günther geäußert hat, die zwar durch die Aussagen des Hinweisgebers auf eine gewisse Weise auch bestätigt wurden, aber es ist ja niemand ermittelt und niemand angeklagt. Und deswegen kann das für diesen Prozess auch überhaupt keine Auswirkung haben.
Trotzdem gibt es hier jetzt einen weiteren Gerichtsprozess, denn auch Marco L. muss sich verantworten vor Gericht. Am 13. Dezember 2023 am Landgericht Wuppertal. Er war ja bereits freigelassen worden, haben wir schon erzählt. Wie kommt es denn jetzt doch noch zum Prozess gegen ihn?
Zu dem erneuten Prozess gegen Marco L. kommt es deshalb, weil durch den Prozess gegen Nuri T. sich die Dinge nochmal anders dargestellt haben. Es ist klar, die beiden kennen sich. Nuri T. hat in seinem Prozess nichts ausgesagt, was Marco L. belastet. Also er hat keine Namen genannt, weder zu Mittelsmännern noch zu Marco L. Aber die Ermittlungen haben einfach zutage gebracht, die beiden müssen sich kennen. Und nach der Identifizierung durch Bernhard Günther gibt es ja auch ein ganz klares Indiz. Und das wurde vor dem Prozess jetzt nochmal neu bewertet. Man hat damals gesagt, das ist uns zu wenig. Das Gericht diesmal hat es anders bewertet und so wurde Marco L. erneut verhaftet.
Also keine DNA-Spuren wie bei Nuri T. Es gibt keine Beweise. Das heißt, das ist jetzt wirklich ein Indizienprozess.
Das ist wirklich ein reiner Indizienprozess. Aber mit sehr klaren Indizien, wenn man das so formulieren will.
Sascha Kuhn wird als Zeuge geladen vor Gericht. Welche Rolle spielt er dort?
Sascha Kuhns Aufgabe vor Gericht ist wesentlich, die alle Aussagen des Hinweisgebers wiederzugeben. Also er ist praktisch in seiner anwaltlichen Tätigkeit ausschließlich dazu da, zu zitieren, was der Hinweisgeber zu den beiden Tätern an Informationen preisgegeben hat. Insofern hat er uns auch nochmal betont, wie wichtig es gewesen sei, dass er anfangs den Hinweisgeber gefragt habe, ob er denn bereit sei, mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Das hat er strikt abgelehnt. Also blieb ausschließlich die Möglichkeit, Sascha Kuhn als Zeugen vor Gericht zu laden und in einer Funktion als Zeugen zu den Aussagen des Hinweisgebers praktisch dort zu befragen.
Hier ist vielleicht noch ganz interessant, dass tatsächlich, als der mittlerweile leider verstorbene Martin Meinberg noch Anwalt war, hat man die Aufgaben von Sascha Kuhn und Martin Meinberg ganz strikt getrennt, weil man sicher gehen wollte, dass Sascha Kuhn nicht Einsicht in irgendetwas hat, wo man dann sagen könnte vor Gericht, naja, Sie sind ja beeinflusst, weil Sie haben da schon alles Mögliche gelesen. Stimmt das denn überhaupt, was Sie uns jetzt vom Hinweisgeber erzählen oder kommen da auch schon eigene Gedanken dazu? Und deswegen hat man das ganz klar getrennt und erst zu dem Zeitpunkt, als der Kollege verstorben ist, hat dann Sascha Kuhn auch das volle Mandat übernommen, aber da war die ganze Sache mit dem Hinweisgeber auch schon durch.
Es fällt letztendlich auch gegen Marco L. ein Urteil. Er muss 11 Jahre ins Gefängnis wegen schwerer Körperverletzung, so lautet das Urteil. Wie kommt es denn dazu, obwohl es ja zunächst wirklich so ausgesehen hat, dass er gar keine Konsequenzen zu befürchten hat?
Es kommt dazu, weil es eben starke Indizien gibt. Der Checkkontakt mit Nuri T., der auf dem Handy in Belgien sichergestellt wurde. Die Wiedererkennung durch Bernhard Günther, die wie gesagt jetzt vom Gericht nochmal neu und stärker bewertet wurde. Und auch eine Aussage von Nuri T., der hat im Gefängnis einem Mitgefangenen gegenüber ein bisschen sein Herz ausgeschüttet. So hat uns das Uta Eisenhardt erzählt, die das im Prozess miterlebt hat, diese Aussage. Und dieser Mitgefangene hat dann in seiner Zeugenaussage auch nochmal bestätigt, dass Nuri T. ihm gegenüber dann Marco L. sogar genannt hat als seinen Mittäter in diesem Anschlag. Und das hat dann alles zusammengespielt in der Urteilsbegründung.
Ist denn in diesem Prozess nochmal Thema gewesen, ob es Mittelsmänner gegeben hat oder Hintermänner in diesem Fall?
Wie auch im Prozess gegen Nuri T. ging es hier in erster Linie darum zu klären, ist Marco L. schuldig oder nicht. Also auch hier gab es nicht das vorrangige Ziel, rauszufinden, welche Auftraggeber und Pyramidenstruktur steht dahinter, sondern erstmal die Schuldfrage zu klären. Und alles andere müsste dann Gegenstand weiterer Prozesse sein oder Ermittlungen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, die beiden Urteile gegen Nuri T. und Marco L. sind inzwischen rechtskräftig. Also in beiden Fällen wurde die Revision zurückgewiesen. Die Urteile wurden vom BGH, vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe, bestätigt. Bis heute, 7 Jahre nach dem Attentat, gibt es aber keine Konsequenzen für einen mutmaßlichen Auftraggeber, für Hintermänner. Wie geht Bernhard Günther damit um? Er zieht in ARD Crime Time eine Bilanz.
Aus einer emotionalen Perspektive waren schon die beiden Verurteilungen der unmittelbaren Täter sehr hilfreich, weil zumindest für einen Teil dieser Tat- und/oder Täterkette vom Auftraggeber über die Mittelsmänner zu den Tätern das Gericht Urteile gesprochen hat und damit es nicht einfach völlig ungesühnt geblieben ist. Wir hoffen natürlich, dass die Aufklärung des Falles weitergeht und im Idealfall sowohl die Mittelsmänner als auch der Auftraggeber X noch zur Verantwortung gezogen werden. Wir werden auch nicht locker lassen, bis das geschehen ist. Die Hoffnung stirbt zuletzt, also von daher bleiben wir dran.
Bernhard Günther, im März 2018 Opfer eines Säureattentats geworden. Die juristische Aufarbeitung können Sie auch nachverfolgen in der ARD-Mediathek. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist eine Crime-Time-Serie von Igor Hartmann und Daniel Remsberger. Und wenn man Bernhard Günther nun so hört, bedeutet das nun, sein Ermittlerteam arbeitet heute auch noch weiter?
Also nach allem, was wir wissen, war nach den beiden Prozessen wieder Ruhe. Vor allem in Hinsicht auf die Tätertheorie von Bernhard Günther passierte nichts, sodass beim Team von Bernhard Günther weiter der Wille und der Gedanke da war, wir wollen wissen, wer dahinter steht. Diese beiden Täter sind so eindeutig nur, ich sag mal, kleine Auftragstäter, die hatten überhaupt kein Motiv, mich zu überfallen. Und tatsächlich ist jetzt etwas passiert, und zwar kurz nachdem die Dokumentation jetzt in der Mediathek veröffentlicht wurde, gab es jetzt Artikel, die wird man überall finden, dass wieder Geld ausgelobt wurde, und zwar wieder 100.000 Euro. Und diesmal ganz klar mit dem Ziel, wir wollen wissen, wer der Auftraggeber ist. Wenn jemand Informationen dazu hat, kann er sich wieder an Sascha Kuhn wenden, also es ist derselbe Mechanismus. Und dafür stehen 100.000 Euro bereit.
Es gibt also weitere Bewegung in diesem Fall. Und das beobachten Igor Hartmann, Daniel Remsberger. Vielen Dank, dass ihr uns den aktuellen Stand berichtet habt.
Sehr gerne.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja.
Und ich bin Felix Gebhardt. Wenn Sie uns schreiben möchten zu diesem oder zu anderen Fällen, wenn Sie Beobachtungen haben, Fragen oder Anregungen zu ARD Crime Time, dann lautet unsere Mailadresse crimetime@mdr.de. Wir freuen uns über Ihre Post. Zum Schluss haben wir noch einen Tipp für Sie. Etwas ganz anderes, eine eher entspanntere Alternative, wenn Sie ins Grüne schauen möchten und dabei den passenden Podcast hören wollen. Komm mit in den Garten, der ARD Garten Podcast. Es geht um Pflanzenwissen, Tipps für eine reiche Ernte mit Zucchini in einer ganz aktuellen Folge. Da ist auch etwas für alle dabei, die noch Anfänger sind im Garten zu hören. Gibt es die Anregungen für das eigene kleine Paradies in der ARD Audiothek. Auf allen anderen bekannten Plattformen. Komm mit in den Garten. Den Link finden Sie auch in unserem Beschreibungstext in den Shownotes.
Das war ARD Crime Time. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk.